Ja, wir sehen in diesem Bibeltext, wie wichtig es mit Nahrung sein kann. Da kommt es denn richtig drauf an. Gesunde Ernährung ist richtig Trumpf gewesen in dieser Stelle, wo ja die Freunde von Daniel und Daniel selber in der Gefangenschaft waren. Hauptsache gesund. Das haben die damals gesagt, der König Nebukadnezar, damals der mächtigste in der weiten, breiten Gegend dort, der wollte nur die besten, gesundesten, schönsten, schlauesten Leute um sich haben. Und wisst ihr was, in der Welt heute ist das ja auch oft so, dass ja Gesundheit Trumpf ist in der Welt, in der wir leben. Wenn man eine Umfrage machen würde in Deutschland, was sind die drei wichtigsten Sachen, die im Leben, worauf es ankommt, dann wäre unter den Top 3, dann wäre auf jeden Fall auch die Gesundheit, dass man gesund ist und möglichst alt wird, das wäre dort ein großer Wert. Und sind wir doch mal ehrlich, wir wollen uns ja auch nicht mit Krankheit rumschleppen. Wer will das schon? Ne, wir suchen uns das ja auch nicht aus, aber Gesundheit ist ein hohes Gut. Und Gesundheit ist auch ein Thema in der Bibel, wie wir hier bei diesem Text bei Daniel sehen. Und Gesundheit ist auch ein großes Thema in unserer Gesellschaft, an Körper und Seele, körperlich und also physisch und psychisch gesund sein. Aber wisst ihr was? Viele reden davon und die Massen in unserem Land ernähren sich doch ungesund. Viele ernähren sich ungesund und so erkranken auch immer mehr Menschen in unserem Land an sogenannten Wohlstandskrankheiten. Ich habe mal drei Grafiken mitgebracht. Mal die erste. Hier haben wir eine aktuelle Statistik, welche Gewohnheiten uns kostbare Gesundheit rauben können. Das sind dann 12% Lebenszeit, kostet Tabak und Zigaretten beispielsweise. Bluthochdruck kommt dann natürlich, hat auch mit dem Rauchen zu tun, auch mit anderen Sachen. Alkohol, ja, mal ein Bier trinken ist eins, aber zu viel. Übergewicht, ja. In der westlichen Welt, da laufen wir rum, in Afrika sind die Menschen dürr. Das hat natürlich alles auch Gründe, ja. Und manches davon ist medizinisch, manches ist aber auch eine Wohlstandskrankheit, ja. Und Wohlstandskrankheiten haben viele Sachen, haben eben auch mit Gewohnheiten zu tun, dass wir uns an das schlechte Essen oder an wenig Bewegung, dass wir uns an sowas gewöhnen. Rauchen, man gewöhnt sich das an, zu viel Alkohol, man gewöhnt sich das an und es kann dann ja auch eine Sucht werden. Ungesund bei uns, nächste Grafik, das war Ernährung, das nächste ist Arbeitsunfähigkeitsfälle bei Burnout-Erkrankungen, ja, so, da haben wir 2004, haben wir eine 0,6 stehen und dann geht die Kurve immer, immer mehr hoch. Das heißt, die psychischen Erkrankungen in unserem Land haben nach dieser Erhebung hier ja deutlich zugenommen. Wir haben dann auch Covid natürlich und Post-Covid, was natürlich auch eine Belastungsstörung ist im Leben. Und bei dieser AOK-Studie hier, da sieht man eben, es steigt an und ich glaube nicht, dass das unbedingt besser wird. Höchstens, wenn Deutschland jetzt EM gewinnt. Ja, vielleicht. Nee, kleiner Spaß. Ja, also wir sehen, auch in diesem psychischen Bereich geht es Menschen nicht so gut in unserem Land. Und das dritte dann, nächste Folie hier, genau, da haben wir den Einsamkeitsreport, der kam im Mai raus. Auch die Einsamkeit hat in Deutschland zugenommen. Dieser große Knick, der ist natürlich auch mit der Corona-Zeit verbunden, mit den ganzen Krisen, die jetzt irgendwo kamen. Und in der Corona-Zeit, da haben wir den unteren Graph, das sind die Berufstätigen, die haben sich eigentlich ja nur 5% von denen haben sich vorher einsam gefühlt. Warum? Weil die mit den Kollegen auf Arbeit zusammen waren. Da oben der rote Graph, das sind die, die schon Ruhestand sind oder nicht mehr arbeiten, die haben sich grundsätzlich schon einsamer gefühlt, weil die Kollegen nicht mehr da sind. Aber die haben auch, da hat sich nicht so viel verändert in der Corona-Zeit wie bei denen, die im Berufsleben standen und die auf einmal Homeoffice machen mussten oder solche Sachen oder einfach nicht arbeiten durften. Gab es ja auch. Das sind mal so drei Symptome von Gesundheit auch in unserem Land. Und bei diesen drei Symptomen, da geht es eben darum, was kann Gott uns dagegen an guten Gesundheitstipps geben aus der Bibel? Dafür müssen wir erstmal grundsätzlich ins Alte Testament zurückgehen. Und da haben wir schon im ersten Buch Mose im Kapitel 17, Vers 1 eine Sache, die Gott gesagt hat zu Abraham, als sie einen Bund geschlossen haben. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, ist ja eine traumhafte Zahl erstmal, da erschien ihm der Herr und er sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Das ist die Luther-Übersetzung und dieses fromm oder rechtschaffen, das ist eigentlich nicht ganz optimal übersetzt. Eigentlich steht hier, wandle vor mir, also lebe vor mir und sei ganz, sei heile, sei gesund. Ja, mach es einfach richtig, blüh auf vor mir. Der springende Punkt ist, wir glauben an einen Gott, der es gut mit uns meint, der gute Pläne hat, der unsere Gesundheit, unser Wohl möchte. Denn alles, was Gott geschaffen hat, das war ja anfangs mal gut. Der hat nicht einen Fehler im System eingebaut, sondern die Krankheit, der Tod, das Leid, der Streit, was alles. Das sind alles Effekte davon, dass wir Menschen gesagt haben, wir wollen uns aus dieser Beziehung zu Gott herauslösen. Nicht nur die ersten Menschen, auch wir proben manchmal den Aufstand. Aber Gott, der hat eben gesagt, ich habe euch lieb, ich will euer Bestes. Und so ist er den Menschen nachgelaufen und er hat sich verbündet mit Menschen, mit Abraham und mit dem Volk Israel und eben mit jedem Menschen, auch mit uns. Wenn wir sagen, wir wollen Gott in unserem Leben haben, dann sagt er, ja, hallo, dann komm her, du bist willkommen. Und so können wir durch Gottes Vorgaben in der Beziehung zu Gott, können wir ein gesünderes Leben führen und wir können neu werden. Und auch heile werden bei manchen Dingen, die uns vielleicht quälen. Natürlich nicht alles, wir leben in der Welt, wo Krankheit ist, aber wir glauben an einen Gott, der es gut mit uns meint. Die Bibel nennt ihn auch, er ist unser Arzt. Das hat er versprochen im zweiten Buch Mose. Wir gehen nicht alle Bücher durch, aber zweite Buch Mose geht es weiter. Exodus 15, da sagt Gott zu dem Volk Israel: Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und wirst du tun, was recht ist vor ihm und auf seine Gebote achten und seine Gesetze halten, so will ich dir keine Krankheiten auferlegen, die ich Ägypten, also den Feinden, auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Also Gott kann schon was mit Gesundheit auch ein Stück weit regeln und er sagt, Leute, ich will euch nicht bestrafen, sondern will gucken, dass ihr ein gesünderes, besseres Leben habt als eure Feinde. Als Arzt, da sollte Gott doch Ahnung haben, wie wir Menschen drauf sind. Er hat unseren Körper geschaffen, unseren Darm, unser Gehirn, was nicht alles, die Knochen, überall, wo es knacken kann. Und wir schauen heute auf drei Antworten zu diesen drei Statistiken hier vorne. Und die erste Sache ist Ernährung natürlich. Ist Qualität und ist in Maßen. Da geht es um Ernährung. Also schaut mich mal an. Ich bin kein Spezialist in Sachen gesunder Ernährung. Krieg ab und zu auch mal Tipps hier aus der Reihe so. Das sieht man so ein bisschen, ich bin da noch nicht fertig, ich bin auch ein Lernender und für mich ist diese Predigt auch sehr ja, interessant deswegen gewesen. Ich kann keine fundierte Ernährungsberatung als Pastor liefern, dafür müsst ihr dann Spezialisten fragen, die mit Ernährungsberatung Ahnung haben, zum Beispiel unsere Ina. Aber es ist offensichtlich, Wohlstandskrankheiten sind vermeidbar. Sie lassen sich reduzieren, sie lassen sich verbessern, wenn wir mit diesem Überfluss in unserem Land mal besser umgehen würden. Wir haben Überfluss, wir haben keine Mangelwirtschaft, keine leeren Regale im Supermarkt. In Afrika, da haben die Menschen, da hungern die, aber hier in unseren europäischen Ländern werden abgelaufene Nahrungsmittel immer noch vernichtet, weil man nicht weiß, wohin damit. Nahrung ist bei uns massenweise verfügbar. Und das ist ja ein Teil, Masse, darum geht's. Nahrung ist bei uns massenweise verfügbar und sie ist auch für die Massen erschwinglich. Ich war neulich jetzt im Lidl einfach mal einkaufen. Das ist nicht teuer, Fleisch oder so Sachen, ja. Das ist alles günstig, aber die Frage ist, welche Qualität wird einem da auch geboten? Es ist kein Metzgermeister. Es ist nicht Bio, jedenfalls nicht alles. Man kann schnell bei diesem Überfluss, den wir haben, ein gesundes Maß verlieren Und manchmal, da ertappe ich mich selber da drin, dann esse ich noch schnell was zwischen den Terminen irgendwie. Ich esse manchmal so schnell, dass ich gar nicht, das Sättigungsgefühl gar nicht hinterherkommen kann. Und wenn das Sättigungsgefühl kommt, dann, oh, das war jetzt aber ein bisschen viel, boah, dann fühlt man sich zum Platzen. Da gibt es so ein Zitat von Paracelsus aus dem Mittelalter und der sagt, wenn ihr jedes Gift recht auslegen wollt, was ist, das nicht Gift ist. Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Oder mein Vater hat immer gesagt, ist alles Gift, kommt nur auf die Menge drauf an. Auf, ne, einfacher gesagt. Selbst die gesündesten Sachen, wenn wir uns nur von gesunden Sachen ernähren, also nur Rotkohl essen, Rotkohl, Rotkohl, Rotkohl. Zu viel von einer Sache ist einfach ungesund. Gott liebt die Vielfalt. Unser Körper braucht Spurenelemente, Vitamine, alles Mögliche. Und wenn es da an Sachen fehlt, wegen einer Mangelernährung, weil wir nur auf eine Sache gehen und wenn die noch so gesund ist, dann ist es falsch. Es geht also darum, dass wir die Masse von den Sachen sortieren, aber dann später auch die Qualität. Wir können gesunde Zitronen essen, aber wenn du nach 5 Kilo Zitronen immer noch kannst, dann ist dein Magen komplett übersäuert, deine Zähne sind kaputt, wenn du dich nur von Alkohol ernährst sowieso. Wir müssen also das richtige Maß finden. Aber nicht nur das Maß ist ein Problem, sondern auch die Qualität des Essens. Und da haben wir nochmal diese Freunde von Daniel. Die haben also sortiert, was lassen sie in ihren Körper hinein. Sie hatten die Speisevorschriften aus dem Alten Testament und die haben sie verinnerlicht. Die waren Teil ihrer täglichen Ernährungsroutine. Und wir haben gesehen bei dieser Geschichte, die Regina vorgelesen hat, dass ja diese Diät, dieses Gesunde, ja, dass das gepunktet hat, dass sie dadurch strahlten, weil sie auch nicht so übersäuert waren, vielleicht wie die anderen, die sich einfach da nur mit den fetten Speisen vom König und dem Wein und was alles so ist, zugeschüttet haben. Wenn du nicht gerade Bioprodukte kaufst, dann isst du Sachen, die heutzutage optimiert wurden. Damit es schmeckt, damit es lecker ist, damit es haltbarer ist, damit die Lebensmittelchemie noch was verdienen kann. Da ist dann mehr Zucker drin, als gut ist. Da ist mehr Fett drin, als gut ist. Und ich weiß nicht, was noch alles so. Ja, da müsst man Spezialisten fragen. Und ich esse ja auch gern mal so eine optimierte Tiefkühlpizza. Ich nenne jetzt keine Namen. Aber ne, schmeckt einfach. Ja, und ist zack, rin in den Ofen, fertig ist es. Aber das Problem ist von uns Menschen in dieser westlichen Welt, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dass ich gucke nicht auf die Packung. Ich verstehe gar nicht, was da steht. Ja, Kohlenhydrate, keine Ahnung. Ne? So, ich habe keine Ahnung. Ich will einfach nur, dass es funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, dass wir zu wenig Bildung, Ernährungsbildung haben. Ich bin der Erste, der da noch lernen muss und der ein Bewusstsein entwickeln muss. Und wenn wir nochmal an Daniels Freunde denken, die hatten ein Bewusstsein und die haben gesagt, nein, das und das nehme ich nicht. Das will ich nicht, das will unser Gott nicht. Und wenn ihr noch so viel Werbung dafür macht, ich lasse das stehen. Wir merken manchmal gar nicht, wie der Zucker und die Cholesterinchen, wie das alles in unseren Körper reinpurzelt und sich irgendwann festsetzt, weil wir in der westlichen Welt, die Sport machen, haben gute Karten. Aber wer einen Bürojob hat, wer bei Leuten beim Kaffee eingeladen ist, ist schlecht. Und darum gibt es bei uns dann auch noch diese leckeren Snacks, ne, für zwischendurch, die Cola zum Film und das Bier zum EM-Schauen. Also wir haben auch so Gewohnheiten in unserer Welt, die dafür sorgen, dass wir so prall und rundlich aussehen. Mit den Zwischenmahlzeiten, da essen wir nicht mehr bewusst, sondern über den Tag verteilt und unser Verdauungssystem hat eigentlich nur hat immer zu tun und kann die Aufträge manchmal gar nicht so abarbeiten. Und zu Zeiten der Bibel, da war das schon ein bisschen anders, da gab es keine übervollen Supermarktregale, es gab auch nicht so einen Bewegungsmangel, weil die meisten Menschen doch körperlich gearbeitet haben, aber trotzdem hat sich Gott eben um die Qualität haben wir hier vorne, der Ernährung gekümmert. Fleisch wurde damals nicht in der Masse konsumiert. Im Alltag, da gab es mehr Früchte und Getreideprodukte im Alltag. Aber im dritten Buch Mose, Kapitel 11, da lesen wir nun von Speisevorschriften. Das sind die Sachen, wenn du Bibel liest, wo du sagst, ach, da lese ich aber schnell jetzt drüber weg, weil das hört ja gar nicht auf. Und diese Speisevorschriften, die haben konkret geregelt, welche Tiere gegessen werden durften und welche auch nicht. Also eine White List und eine Blacklist, sagt man heute. Dies sind die Tiere, die ihr essen dürft unter allen Tieren auf dem Lande. Alles, was gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten und wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese dürft ihr nicht essen von dem, was wiederkäut und gespaltene Klauen hat, das Kamel, denn es ist zwar ein Wiederkäuer, hat aber keine durchgespaltenen Klauen. Darum soll es euch unrein sein. Den Klippdachs, denn er ist zwar ein Wiederkäuer, hat aber keine durchgespaltenen Klauen, darum soll er euch unrein sein. Den Hasen dürft ihr essen, denn er ist auch ein Wiederkäuer, hat aber keine durchgespaltenen Klauen. Darum soll er euch unrein sein. Das Schwein, denn es hat wohl durchgespaltene Klauen, ist aber kein Wiederkäuer. Darum soll es euch unrein sein. Vom Fleisch dieser Tiere dürft ihr weder essen, noch ihr Aas anrühren, denn sie sind euch unrein. Also die Liste geht noch viel, viel weiter mit Fische und Insekten und so. Aber die Juden, die haben halt überlegt, sie haben ein Bewusstsein dafür entwickelt, was ist gut, was lassen wir in uns rein und was ist nicht gut. Auch wenn sie die Gründe davon medizinisch und wissenschaftlich so noch nicht verstanden haben. Da hat Gott ihnen eine gute Diät verordnet. Ich fand einen interessanten Artikel, wo da eine Erklärung drin war, diese unreinen Tiere, die sind beispielsweise oft Aasfresser. Also wenn irgendwo ein totes Tier liegt, dann futtern die das, egal wie doll das schon verwest ist. Sie haben ein primitives Verdauungssystem oft. Das heißt, da wird das Verdauungssystem, das bekämpft ja die Erreger, die bei dem Essen drin sind und reinigt letztendlich das, bevor es ins Fleisch reingeht. Krankheitserreger und Giftstoffe können dann schneller abgebaut werden, bevor sie ins Fleisch reingehen, was der Mensch isst. Deswegen hat das damals voll Sinn gemacht. Gott wollte die Leute, seine Leute, vor Krankheit bewahren. Und wir tun auch gut daran, würde ich sagen, wenn wir keine Fledermäuse essen oder Kamele, weil die nicht nur auf der Liste stehen, sondern weil das auch nicht sein muss heutzutage. Wenn wir uns als Christen die Speisevorschriften im Alten Testament anschauen, dann können wir sagen, die sind für uns nicht verpflichtend, die sind nicht bindend, denn wir leben im Neuen Testament. Aber sie zeigen, dass wir ein Bewusstsein für unsere Ernährung haben sollen, dass wir nachdenken sollen, ob das gesund ist, was wir in uns reintun. Und heutzutage gibt es so viel gute Wissenschaft, so viel Ernährungsberatung, dass wir wirklich nicht ungesunde Sachen reinstopfen müssen. Bei den Juden war die Reinlichkeit sehr wichtig. Nicht einfach mit ungewaschenen Händen futtern. Wir hatten ja den Sederabend und alle, die dabei waren, die wissen noch, wir haben dann diese Waschung gemacht. Ja? Und im Judentum ist das noch viel mehr, viel sauberer. Warum haben die im Mittelalter keine Pest gehabt? Weil sie sich gewaschen haben, weil sie ihr Essen gewaschen haben. Also Hygiene, das ist etwas, was wir in der Bibel hier immer wieder sehen, was Gott seinen Leuten empfiehlt und sagt, kümmert euch doch drum. Unsere Gesundheitsrisiken können dann messbar verringert werden. Die Bibel lädt uns also dazu ein, im ersten Punkt, iss Qualität und iss in Maßen. Überleg dir, was du in deinen Körper reintust und wie viel an einem Stück. Und als Anregung, dass es besser bei uns werden kann, denke ich, gibt es ja Kochbücher online und ausgedruckt. Es gibt sogar ja Kochbücher für jüdische Küche, also Sachen, die aus dem Judentum kommen. Und vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit, heute, wenn wir auch nachher gemeinsam essen, übers Essen zu reden, ein Bewusstsein zu entwickeln. Wie viele Kalorien sind da drin? Welchen Zucker könnte man ersetzen oder was? Vielleicht ist das ganz konstruktiv. Und für Leute wie mich, die wirklich keine Ahnung haben, wäre das eine Horizontweitung hier in der Stadtmission. Kommen wir zum zweiten Punkt, der ja uns gesund oder krank machen kann. Zeitmanagement. Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. Wir können nicht nur malochen, malochen, malochen. Wir müssen auch der Seele und unserem Körper immer wieder Ruhe geben. Wer von euch hat ein Handy? Wie oft muss dieses Handy aufgeladen werden, der Akku? Wie oft? Einmal am Tag? Kommt ungefähr hin? So ähnlich sind wir Menschen auch. Wir müssen unsere Akkus auch immer wieder aufladen. Unseren Körper, denn der braucht Energie, aber auch unsere Seele, unsere Gefühlswelt, unser Denken. Und so hat Gott etwas erfunden, was wir Rhythmen und Ruhe nennen können. Gott hat das erfunden, nicht der Mensch selber. Im Psalm 31 steht, meine Zeit steht in deinen Händen, Gott. Gott hat die Zeit erfunden, damit unser Leben einen Rhythmus bekommt und gewisse Routinen entwickeln kann. Und diesem Rhythmus, da ist dann Platz für Arbeiten und Gestalten. Aber wir sind eben keine Maschinen und deswegen hat jeder Tag auch gleich eine Ruhephase dabei. Irgendwann werden wir müde, irgendwann legen wir uns hin. Gott hat sogar dafür die Nacht erfunden, dass wir nachts einfach auch im Idealfall gut schlafen können. Wir leben also zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen einem vollen Akku und einem leeren Akku, der aufgeladen werden muss. Und als extra hat Gott dann seinem Volk und uns auch einen Ruhetag alle 7 Tage verordnet, damit wir von der Seele her zur Besinnung kommen können, dass wir zurückblicken können, was war die Woche los, dass wir auf ihn schauen können, die Quelle des Lebens, und bei ihm unseren Akku aufladen können, auch spirituell, dass wir sagen können, Gott, hier bin ich, füll mich wieder neu mit dem, was die Woche auch verbraucht wurde. Wenn wir aus diesen Zeiten ausbrechen, wenn wir zum Beispiel wechselnden Schichtdienst haben, wo kein Rhythmus ist, sondern heute Frühschicht, morgen Spätschicht, also eine kurze Nacht dazwischen oder so, dann bleibt unser Gehirn dauernd in Anspannung. Das gibt dann einen sogenannten Arousal, das heißt, das Gehirn kommt nicht mehr klar. Es verbraucht Energie, weil es einfach nicht weiß, ja, was ist denn jetzt als nächstes dran? Was wird denn jetzt wieder von mir erwartet? Gott hat Routinen entwickelt, Ruhepausen. Und er lädt uns ein ruhigeres Leben zu haben. Die Menschen mit dem besten Gehirn, wisst ihr, wer die sind, laut Studien? Das sind Nonnen. Es gab denn Studien von Nonnen, da gibt es so gut wie kein Alzheimer, weil sie immer eine Routine haben. Das Leben folgt einem Ablauf. Das Gehirn kommt nicht andauernd durcheinander, braucht nicht zu viel Strom für so eine Irrwege. Die werden alt, das Gehirn wird auch alt, aber solche Krankheiten gibt es bei denen sehr, sehr selten. Mönchen, ja, die natürlich auch, die haben ja auch die Routinen, ne? So, Gott will, dass wir Routinen haben und dass wir dann auch Momente gestalten und uns darauf freuen können und dass Erinnerungen entstehen. Hier ist ein Gottesdienst mit Kindersegnung und Mittagessen, da freut man sich vorher drauf, man kann hinterher dran zurückdenken. Das Leben besteht immer wieder aus so kleinen Höhepunkten. Ich habe 1200 Leute beerdigt. Was sucht man in so einem Gespräch? Die Höhepunkte, die im Leben entstanden sind. Die Momente von Liebe, von Nähe. Das macht das Leben aus. Im Judentum, da wird der Sabbat, der freie Tag am Wochenende, bei uns ist es der Samstag, dieser Schabbat, der wird feierlich willkommen geheißen. Schabbat Shalom, sagt man dann. Das gibt ein feierliches Abendessen, die Kerzen werden entzündet. Man hat eine Routine und freut sich, endlich Wochenende. Und die Seele kann alles andere loslassen. Nicht immer weiter malochen und noch Projekte und auch am Sonntag arbeiten, nee. Jesus und die Jünger, die haben stressige Phasen auf ihrer Wanderschaft gehabt. Aber immer wieder lesen wir dann, dass sie die Stille gesucht haben für ihre Seele. Markus 6, Vers 31, da sprach Jesus zu den Jüngern, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig aus. Denn es waren viele Menschen, die kamen und gingen und die Jünger hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren dann mit einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Jesus will nicht, dass wir nur aktiv für ihn sind. dass wir für seine guten Dinge immer nur im Stress stehen. Er will, dass wir vor ihm sind, wandle vor mir und sei ganz, sei gesund. Lass es dir gut gehen in der Nähe Gottes. Entspann dich vor Gott. Hab ein gutes Gewissen beim Faulenzen, beim Fünfe gerade sein lassen, um dann wieder neue Kraft zu haben, wenn die Kraft gebraucht wird. Die Jünger waren in dieser Situation so aktiv, sie haben das Essen sogar vergessen. Und es gibt auch viele Pastoren, ne? Burnout ist die oberste Pastorenkrankheit. Und es gibt andere Leiter in der Wirtschaft. Burnout ist, gerade wenn du Verantwortung irgendwo trägst, das, wo man sich am wenigsten Ruhe gönnt. Leute, die ja Geschäftsleute sind, stets und ständig, sagt man beim Selbstständigen. Stets und ständig, selbst und ständig, so heißt es. Aber der gute Hirte Jesus, der kennt uns und der sagt, ihr braucht mal Ruhe, Jungs und Mädels. Die Frage ist, wann ruhst du aus und wie ruhst du aus? Ruhst du dich so aus, dass du wirklich auch erfrischt bist? Oder ruhst du dich eher mit Sachen aus, wo du hinterher sagst, oh, eigentlich habe ich den Sonntag vertan, nur gedattelt am Computer oder was auch immer. Aus diesem ständigen Produktivsein und Organisieren und Sorgen brechen wir da aus. Gott sagt, gönn dir diese Zeit, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für die Seele. Ich will euren Akku wieder aufladen. Jesus, der hat schon in der Bergpredigt gesagt, das ganze Sorgen, das bringt sowieso nichts. Du weißt ja nicht mal, was heute ist und für morgen sorgst du auch schon. Hör doch auf damit. Wenn wir für unser Leben, für unsere Seele kleine Tankstellenstopps einplanen, dann kann es passieren, dass unser Leben richtig vorwärts geht. Aber wenn wir nicht zur Tankstelle fahren für unsere Seele, dann streikt irgendwann der Motor, irgendwann knallt es und zischt es, irgendwann geht nichts mehr, Kolbenfresser heiß gelaufen, was auch immer, der Tank ist leer. Gott will nicht, dass wir solche Krisen erleben. Gucken wir doch vorher, dass wir neue Kräfte finden bei ihm. Eine gute Form des Auftankens ist die Stille vor Gott, wenn wir in seinem Wort lesen, einfach bei ihm sind. Oder wenn wir uns draußen in die Natur hinsetzen und sagen, Gott, wie schön hast du das gemacht, die von euch den Garten haben oder Tiere. Man kann sich an so vielen freuen, was Gott geschaffen hat und Gott einfach nur näher kommen dadurch. Bei unserem Gott dürfen wir einfach sein und leere Batterien aufladen. Mach doch mal einen Termin mit Gott, einen Termin für dich, für deine Seele und sag, Faulenzen mit Jesus. Faulenzen, ich plan es ein, einfach chillen, sagen die Jüngeren. Kommen wir nun zum letzten Gesundheitstipp aus der Bibel, teile und heile. Teile und heile, Beziehungen sind so schön. Beziehungen sind manchmal auch herausfordernd. Die können uns auch manchmal ja wirklich in roten Bereich bringen. Aber unser Leben ist zum Teilen gedacht, zum Miteinander. Wie es in der Bibel heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Diese Blume der Liebe, die kannst du doch nur erleben, die kann nur dort wachsen, wo Beziehungen sind. Nicht nur in Sachen Liebe, sondern auch Freundschaft oder Geschwister und so weiter. Diese Einsamkeitsstatistik da drüben nochmal, die zeigt ja, dass da ein Defizit ist in unserer Gesellschaft, dass es immer mehr Menschen gibt, die nicht mehr wissen, wie man gut eine Beziehung führen kann, die sich zu Hause in der Bude vorm Fernseher verschanzen, die nicht mehr rausgehen, die nicht mehr sich mit anderen treffen, die nicht in den Gottesdienst kommen, weil sie sagen, ey, nee, so Leute will ich alles nicht. Aber ein anderer Mensch, der kann eine große Bereicherung sein. Martin Buber, ein Theologe, hat mal gesagt, ich werde am Du. Wir reifen an dem anderen Menschen, indem wir eine andere Sicht, eine andere Lebenserfahrung, andere Fragen, andere Freude mitbekommen. Wir freuen uns jetzt mit Benis Familie über ja, die kleine Rose. Ja, wir teilen das. Und genauso teilen wir auch, wenn jemand von uns mit Krankheit zu kämpfen hat und beten dafür, versuchen zu helfen oder bei Umzügen oder so. Wir versuchen es zumindest. Ja? Die Bibel schildert eine Bandbreite von Beziehungen und da gibt es positive Beispiele und negative. Aber die große Botschaft der Bibel ist, wag Beziehung, wag dich ruhig ran, teile dein Leben und heile damit auch dich selbst vom Egoismus, dass du immer nur an dich selber denkst. Und heile auch andere, indem du für sie da bist, Interesse zeigst, nicht aufgesetzt, sondern ehrlich. Die Liebe ist Gottes Gebot in der Bibel und die Liebe ist Gottes Geschenk zur gleichen Zeit. Wenn du sagst, ich möchte den anderen lieben, dann geht Gott mit, dann geht Jesus mit, sein Geist gibt dir die Liebe und hilft dir, Schritte zu gehen auf einen anderen Menschen zu. Und das ist die beste Entscheidung, die du machen kannst. Ich teile etwas von meinen Gaben und ich freue mich an der Ergänzung durch andere. Und dann kann aus dem Teilen eben immer wieder auch ein Heilen werden. Und auch christliche Gemeinschaft, Gottesdienst, wenn wir zusammenkommen, auch als Gemeinde oder hier bei der Freizeit am Strand die Zeit genießen, dann wird aus dem Teilen auch ein Heilen, ein Zusammenwachsen, etwas Gutes, etwas, an das man sich gern erinnert. Und deswegen ist Jesus da voll dabei. Und diese Welt braucht so sehr heilsame Beziehungen. Du brauchst Beziehungen, die dich halten in Freud und Leid. Und auch bei Stadtmissionen hier in Prenzlau wollen wir so ein bisschen eine Heimat sein für Menschen. Wir wollen die Liebe Gottes weitergeben. Wir wollen Menschen annehmen und auch von anderen angenommen werden. Wir wollen Leben teilen und auch heilen zu gleichen Teilen. Und aus diesem Grund gibt es heute nach dem Gottesdienst Mittagessen. Dass wir nicht einfach jeder nach Hause läuft, sondern dass wir hier zusammenbleiben und Leben teilen. Aus diesem Grund haben wir für den 5. Juli einen bunten Abend angesetzt. Einfach mal zusammenkommen, spielen, eine gute Zeit haben, schauen, was die Einzelnen brauchen. 5. Juli, 19.30 Uhr. Unser Gott will das Beste für uns. Wandle vor mir und sei ganz. Und das werden wir, wenn wir auf seine Ratschläge hören. Nächste Folie noch. Wenn wir auf das Essen achten, auf die Qualität und die Masse, dass wir da ein Bewusstsein entwickeln, was tun wir in uns rein und was nicht. Dass wir auf unsere Work-Life-Balance, auf Zeitmanagement gucken, auf die Rhythmen und Ruhe, dass unser Leben nicht heiß läuft durch die Anforderungen, sondern unsere Seele wieder aufgeladen werden kann. Und wir achten dann drittens auf Teile und Teile, auf Beziehungen. Und sagen immer wieder, ja, ich wage es, einen Schritt auf Beziehung zuzugehen. Das wünsche ich uns und das sollten so ein paar Tipps sein. Und bei all dem, bleib mit Gott in Verbindung. Er gibt uns nicht nur Tipps, sondern er geht selber mit und hilft uns, Sachen in die Praxis umzusetzen, Ernährung umzustellen, Zeitmanagement und Beziehungen können wir doch gemeinsam mit Jesus ansprechen. Und ich hoffe, dass diese Impulse weiter mit uns gehen und wir vielleicht nachher beim Essen auch ins Gespräch kommen über einen dieser drei Punkte. Amen.